Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute haben wir einen wahren Elder Statesman bei uns zu Gast. Auf kaum jemanden passt die Beschreibung so gut wie ihn. Unter Kanzler Helmut Schmidt war er Bundesinnenminister. Nach seiner Regierungszeit hatte er in der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen mitgearbeitet. Er arbeitet noch im hohen Alter als Anwalt und er mischt sich auch heute noch ein in die aktuellen gesellschaftlichen Debatten, die ihm wichtig sind. Herzlich willkommen, Gerhard Baum.
Ja.
Freut mich sehr, dass Sie da sind. Die Zeiten der Regierungsverantwortung mit Staatskarosse und Personenschutz sind lange her. Das hat ja für Sie den Vorteil, Sie müssen heute keine Rücksicht mehr nehmen auf Parteiprogramme, Koalitionspartner oder sonst wen. Lebt es sich als Elder Statesman besser als amtierender Minister?
Anders. Als amtierender Minister haben Sie natürlich eine Riesenchance, Politik wirklich zu gestalten. Viel mehr als ein Abgeordneter. Ich hatte ein Riesenministerium, da war Umweltschutz drin und Sport und Kultur und natürlich der ganze Sicherheitsbereich. Also ich hatte genug zu tun und es war in einer schwierigen Zeit, damals sicherheitspolitisch RAF, war es eine große Herausforderung, die ich sehr gerne gemacht habe. Also danach fallen Sie wirklich in ein Loch.
Tatsächlich.
So gut an Entscheidungen sind Sie nie wieder dran.
Aber Sie sind ja auch heute noch gut beschäftigt. Gerhard Baum ist bekannt dafür, dass er Klartext spricht und handelt. Zum Beispiel hat er gerade Strafanzeige gegen Wladimir Putin gestellt. Was er sich davon verspricht, darüber reden wir gleich zu Beginn. Seit vielen Jahren engagiert sich Gerhard Baum für die Menschenrechte. Als Anwalt vertritt er zum Beispiel die Angehörigen der Opfer von Flugzeugabstürzen oder der Love Parade. Und nun hat er gerade einen neuen juristischen Schachzug gemacht. Gerhard Baum hat beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe Strafanzeige gestellt gegen Wladimir Putin wegen Verletzung des Völkerstrafrechts und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber was kann denn ein deutscher Staatsanwalt gegen die mutmaßlichen Kriegsverbrechen von Wladimir Putin unternehmen?
Ja, also ich bin in Sachen Menschenrechten mein ganzes Leben lang tätig gewesen. Und ich war 6 Jahre die deutsche Delegation der Menschenrechtskommission geleitet, also und war auch in der UNO aktiv. Und ich sehe die jetzige Situation, ausgelöst durch Russland, als ein elementaren Angriff auf unsere Weltordnung, so wie wir sie nach dem Kriege aufgebaut haben. Und die Charta der Vereinten Nationen hat gesagt, nie wieder Krieg. Das war der Ausgangspunkt. Und wir haben Krieg, wir haben Krieg in Europa und wir sind an dem Krieg beteiligt. Mache niemand sich was vor. Und es sind nicht nur unsere Waffen im Spiel, sondern wir werden auch unmittelbar bedroht durch eine Atommacht, die auch noch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Vetorecht hat. Also wir sind in einer außergewöhnlich kritischen Situation und da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Das wissen wir ja, Sanktionen, auch die Waffenlieferung, Hilfslieferung an die Ukraine und mentale, moralische Unterstützung ist auch sehr wichtig. Aber ein Element muss jetzt stärker werden. Und das ist die persönliche strafrechtliche Verantwortung. Und was wir jetzt vorgelegt haben, ist eine minutiös ausgearbeitete Strafanzeige, nicht nur gegen die Führung der russischen Regierung, also dieses Sicherheitskabinett und die Duma, sondern vor allen Dingen gegen die ausführenden Organe. Also gegen den Kommandeur, der die Zerstörung von Mariupol geleitet hat, gegen den Kommandeur, der die Truppe in Butscha geleitet hat. Also wir wollen die persönliche Verantwortung jetzt hier sichtbar machen und diese Leute vor Gericht bringen. Das klingt für manche Leute sehr verwunderlich. Wir haben seit 2002 ein Völkerstrafrecht und diese Taten sind hier strafbar. Taten, die im Ausland von Ausländern an Ausländern begangen werden, sind hier strafbar. Übrigens, Putin steht unter Immunität, der kommt gar nicht jetzt in Frage. Erst wenn er nicht mehr Staatspräsident ist, könnte er angeklagt werden. Aber seine Helfershelfer können angeklagt werden. Und davon versprechen wir uns eine Wirkung. Nicht wie üblich, dass jemand nach vollendeter Tat bestraft wird, sondern wir wollen natürlich dass sie bestraft werden, aber wir wollen einwirken auf den Krieg. Wir wollen dem Soldaten, der sich möglicherweise hinreißen lässt, einen Zivilisten durch Genickschuss zu ermorden, wie das in Butscha passiert ist, wir wollen ihm sagen, du bist auch Täter. Nach unserem Recht kannst du dich nicht auf einen Befehlsnotstand berufen. Also du bist Mittäter und besinne dich, bevor du jetzt etwas tust. Das heißt, was wir tun, ist nicht nur Sühne, sondern auch Vorbeugung.
Also Sie glauben wirklich, dass man da in Russland was mit bewegen kann, wenn man in Deutschland eine Klage einreicht?
Ja, selbstverständlich. Stellen Sie sich mal vor, es spricht sich rum, dass gegen Einzelkommandeure hier Haftbefehle ausgestellt werden. Und wenn es nur wenige Menschen rettet, wäre das schon der Mühe wert, nicht?
Gerhard Baum in HR1. Die Kriegsbilder, die wir jeden Tag im Fernsehen ertragen müssen, sind entsetzlich genug. Was muss erst jemand sagen, der als Kind Ähnliches erlebt hat? Gerhard Baum ist aufgewachsen in Dresden und er war 12 Jahre alt, als seine Heimatstadt am 13. Februar 1945 aus der Luft angegriffen wurde und in Flammen aufging. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Tage Fernsehen? Wecken diese Bilder aus der Ukraine dann auch Erinnerungen an diese Nacht in Dresden?
Absolut. Es sind meine Kriegsbilder. Und auch meine Bilder von der Flucht. Ich habe das brennende Dresden überlebt. Es war ein unglaublicher Schock in eine Welt, die damals in Dresden vom Krieg wenig gespürt hat. In einer Nacht war alles anders. Ich war so fassungslos damals und habe gar nicht begriffen, was da passierte. Und meine Mutter und ihre drei Kinder ist dann auf die Flucht gegangen, so wie jetzt die Leute mit Koffern auf die Flucht gehen, um irgendwo Zuflucht zu finden. Das haben wir dann auch gemacht. Immer wieder unter Bombenangriffen. Also ich weiß, was Bombenangriffe bedeuten. Nicht diese Angst, wenn die Anschläge näher kommen. Man sitzt im Keller oder sitzt in einem Zug. Wir sind unter Tieffliegerangriffe gekommen, im Flüchtlingszug. Also das kann ich nachempfinden. Aber solche Scheußlichkeiten, wie sie jetzt in Butscha passiert sind und anderswo, das war natürlich nicht meine Erfahrung.
Vermutlich hatten Sie damals keine psychologische Betreuung, um Ihre Traumata zu verarbeiten. In welchen Situationen merken Sie heute, da steckt was in mir?
Wissen Sie, es geht mir so wie vielen Leuten, wenn ich abends Nachrichten sehe, ich kann es kaum ertragen. Es wird auch so viel wieder lebendig. Nicht? Ich bin nahezu 90 Jahre, ich habe in Frieden gelebt, wir haben eine Demokratie aufgebaut und jetzt sind wir elementar bedroht und ich bin absolut sicher, dass Putin nicht aufhören wird.
Sie sind mit drei Koffern geflohen, ähnlich wie jetzt eben hunderttausende Ukrainer. Und dazu kommt, Ihre Mutter war ja auch noch Russin, Ihr Vater stammte aus der Ukraine, also Geschichte wiederholt sich doch.
Meine Familie stammt aus Charkow. Und dann gingen sie nach Moskau. Meine Mutter ist Russin. Ja, sie ist in Moskau geboren und hatte eine lebenslange Affinität zu russischen Freunden. Ich bin also nicht nur in einem sächsischen Haushalt durch meinen Vater aufgewachsen, sondern auch in einem russischen. Ich habe also sehr enge, auch mentale Beziehungen zu Russland. Es wäre jetzt völlig falsch, die Russen mit Putin gleichzusetzen. Das darf man nicht tun. Ich bin schon ganz früh 1966 nach Russland gefahren als Leiter einer politischen Delegation, habe da mit dem kommunistischen Jugendverband geredet. Mich hat es immer nach Russland gezogen. Und in den letzten Jahren war ich eben mit meinem Buch Rettet die Grundrechte, das ins Russische übersetzt worden ist, in Russland unterwegs, in vielen Veranstaltungen und weiß also, dass die Russen, Menschen so wie Sie und ich, so denken wie wir. Ja, sie wollen frei sein, sie wollen im Wohlstand leben und jetzt sind sie verhetzt. Sie sind so verhetzt, dass die russischen Soldaten sozusagen die Zivilisten in Butscha als Ungeziefer ansehen, die man töten kann. Müssen Sie sich vorstellen, so wie in Ruanda.
Und dabei gibt es ja nun ganz viele russisch-ukrainische Verbindungen, sowohl damals in Ihrer Familie als auch bis heute.
Ja, natürlich, das ist ein Brudervolk. Und man darf sich nichts vormachen. Der Putin ist für unsere Argumente nicht erreichbar. Er fühlt eine Mission. Er möchte diese gottlose, dekadente Gesellschaft um ihn herum, also in Belarus, wo es ja auch eine Freiheitsbewegung gab und gibt, und in der Ukraine beseitigen, als einen quasi religiösen Auftrag fühlt er. Und deshalb ist er für rationale Argumente, wohin soll das führen, was hat das für Folgen, ist er überhaupt nicht zugänglich. Ja, er ist abgesegnet von dem russischen Patriarchen auf einem Missionswege. Ja, und das, die einzelnen Opfer interessieren ihn gar nicht.
Gerhard Baum in HR1. Mit Uwe Berndt und Gerhard Baum, Bundesminister außer Diensten. Können Sie sich noch an Ihren ersten Kaugummi erinnern?
Oh Gott, ja. Wir hatten eine amerikanische Besetzung am Tegernsee, wo hier hinten wir geflüchtet waren. Und dann kamen die amerikanischen Soldaten eines Tages, besetzten das Tal. Und es kamen die Panzer und neben den Panzern liefen die Infanteristen, Amerikaner. Und die gaben uns Kaugummis. Wir hatten eine furchtbare Angst. Was machen die mit uns? Die Nazi-Propaganda wirkte nach. Ja, alles Unmenschen, die jetzt uns befreien. Und wir hatten den ersten Kaugummi, ja.
Viele Nachkriegskinder lieben die USA eben nicht nur wegen Schokolade und Kaugummis, sondern vor allem wegen der Befreiung des anderen Lebensgefühls nach dem Nazi-Deutschland. Wie haben Sie das erlebt?
Genauso. Wir fühlten uns wirklich befreit. Übrigens konnten wir von Glück sagen, in der amerikanischen Zone gewesen zu sein. Denn die war sehr liberal, hat versucht, unsere demokratischen Kräfte zu wecken, uns sozusagen teilhaben zu lassen an den Errungenschaften der westlichen Welt. Also man hat nicht gespürt, dass man mit Gewalt umerzogen wurde. Man lebte in einer immer liberaler werdenden Atmosphäre, obwohl die alten Nazis noch da waren. In der Schule zum Beispiel. Ich wollte eine Mitschülerin eine Erinnerungsfeier an das Attentat auf Hitler machen, 20. Juli. Und da hat das Lehrerkollegium gesagt, nein, das sind Vaterlandsverräter. Für die darf man keine Feier veranstalten. Müssen Sie sich mal vorstellen, wie lange es gedauert hat, diese Nazis aus unserer Gesellschaft herauszudrängen. Die saßen in Gerichten, die saßen in Schulen, in Universitäten. Das war ein langer Kampf und eines der ersten Ziele, die ich mir auch als junger Politiker mit meinen Freunden gesetzt habe. Ja, auch in der FDP gab es die.
So wundert es mich nicht, dass Sie sich Marlene Dietrich gewünscht haben. Ja. Die spiele ich sehr gerne, die nun auch in den USA verehrt wurde, weil sie im Krieg die GIs moralisch unterstützt hat. Was verbinden Sie mit »Sag mir, wo die Blumen sind«?
Ich verbinde Ihren Auftritt hier in Köln und ich kann mich erinnern, dass gegen Sie Demonstrationen stattgefunden haben.
In welchem Jahr war das?
Das war in den 50er Jahren. Also dass Sie galt als Unterstützerin des Feindes. Ja, die war ja sehr aktiv bei den amerikanischen Truppen, sozusagen eine Vaterlandsverräterin. Hier in Köln vor dem Theater gab es Demonstrationen gegen Marlene Dietrich. Aber ich fand also sie als Schauspielerin natürlich schon interessant, aber ihre späte Karriere als Chansonistin hat mich sehr erreicht, in vielen Liedern.
Dann spielen wir das jetzt sehr gerne und es passt natürlich heute ganz besonders gut. Sag mir, wo die Blumen sind, in der Fassung von Marlene Dietrich für Gerhard Baum.
Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen?
Wenn es einen Begriff gibt, der sich als Konstante durch das Leben von Gerhard Baum zieht, dann ist das Freiheit. Kann es auch damit zu tun haben, dass Sie eben in einer Diktatur groß geworden sind, dass Sie erlebt haben, was es bedeutet, nicht wirklich frei zu sein?
Ja, natürlich. Das habe ich ja noch mitbekommen. Ich habe ja auch noch die Atmosphäre dieses Unterdrücker-Nazi-Staates mitbekommen und habe erlebt, dass es gar nicht einfach war, hier die Demokratie durchzusetzen. Und wir sind ja immer noch dabei, zu Recht, uns zu fragen, wie konnte das passieren in dieser Nazi-Barbarei, dass eine Mordmaschine sich da entwickelt hat in einem Land, das ja als zivilisiert und gesittet galt.
Heute leben wir ja in Freiheit und dennoch hat Ihr aktuelles Buch den Titel Freiheit, ein Appell. Warum ist Ihnen dieser Appell heute wichtig?
Also die Freiheit ist ja, das haben wir nun erfahren, gerade in den letzten Jahren immer wieder bedroht. Auch unsere. Das Grundgesetz ist das die beste Verfassung, die wir je hatten. Wir müssen sie aber leben. Und das bedeutet, dass wir die Bedrohung erkennen müssen. Wir müssen zunächst einmal erkennen, was bedroht unsere Freiheit jeden Tag. Also ich fange mal an, eine hemmungslose Orientierung am Markt, also ein Kapitalismus pur, der nicht ethisch gebändigt ist, sozial gebändigt ist, der bedroht unsere Freiheit. Wir werden bedroht durch Umweltschäden in unserer Freiheit, durch den zügellosen Gebrauch der natürlichen Ressourcen, die nur einmal da sind. Wir werden aber auch, und das ist jetzt sehr ernsthaft in den Blick zu nehmen, bedroht durch extremistische Entwicklungen in unserem Lande. Es gibt nicht nur eine Partei, die ich so einschätze, sondern es gibt eine Stimmung bei Gruppen der Bevölkerung, die hinauslaufen auf eine Demokratieverachtung. Man nimmt die Demokratie nicht ernst, man kritisiert sie, man behauptet, es gäbe keine Meinungsfreiheit, man missachtet die demokratischen Spielregeln. Die Sicherheitsbehörden haben diese Gruppen im Blick, auch die Soziologen. Und das ist für mich die größte Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, dass wir ausgerechnet als Deutsche wieder in eine Richtung abdriften, die dann irgendwann im Rassismus endet, ja, in der Missachtung von Minderheiten. Und das schildere ich in meinem Buch. Und ich schildere auch eine andere Gefahr, die irgendwie auch damit verbunden ist. Wir werden durch die Digitalisierung zum gläsernen Menschen. Wir werden ausgespäht. Die großen Anbieter nutzen unsere Daten einmal, um ihre Angebote zu verfeinern. Sie wissen schon, was wir bestellen oder wünschen wollen. Sie beantworten unsere Fragen, bevor wir sie überhaupt stellen, weil sie unglaublich viele Daten über uns haben.
Das alles beschreiben Sie in Ihrem Buch. Sie sind seit 1954 schon Mitglied der Freien Demokratischen Partei. Heute habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, ehrlich gesagt, dass der Begriff Freiheit in der FDP auch ein bisschen so zur Masche wird. Also zum Beispiel lautet die Internetseite der Friedrich-Naumann-Stiftung freiheit.org. Im Namen der Freiheit hat die FDP ausgerechnet das Tempolimit verhindert. Im Namen der Freiheit schimpft ihr Parteifreund Kubicki gegen die Impfpflicht. Wie gehen Sie damit um?
Das macht mir Schwierigkeiten. Also es ist ein merkwürdiger Freiheitsbegriff. Das ist ein missbrauchter Freiheitsbegriff. Denn Freiheit funktioniert nur mit Verantwortung. Nicht wahr? Also zu behaupten, wie das einige der FDP sagen, wir brauchen im Umweltschutz keine Regeln, wir brauchen nur Innovation, ist natürlich absoluter Käse. Nicht wahr? Natürlich brauchen sie Regeln. Sie müssen regeln, wie viel Schadstoffe ein Auto ausstößt oder ein Schornstein. Nicht? Also natürlich gibt es dann die Selbstverantwortung des Menschen, aber doch in einer geregelten Gesellschaft. Nicht vor einer Schule darf nur 30 gefahren werden. Und wer das nicht tut, verstößt die Regel. Da kann man nicht sagen, mach das bitte freiwillig.
Der HR1 Talk mit Gerhard Baum. Und jetzt, Herr Baum, haben wir jemanden am Telefon, der einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und dann auch noch entschlossen das Richtige tat. Am Telefon ist der Pilot und Flugzeugmechaniker Erich Dechant. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag, Herr Baum.
Erzählen Sie uns, Sie waren an einem Sonntagmorgen im Jahr 1974 auf dem Flugplatz in Kiel, als ein Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes da gelandet ist, aber dann kam eine Windböe, das Gerät ist auf die Seite gekippt und hat Feuer gefangen. Wie haben Sie damals reagiert?
Die Triebwerke liefen noch, ich war ausgebildet auf Düsentriebwerken, hatte auch keine Angst. Und dann wollte ich rangehen, ich habe noch keinen Rauch, kein Feuer gesehen, und denen aus der Maschine zu helfen. Ich wollte die Türen aufmachen, aber durch das Umstürzen waren die Türen verklemmt. Und dann hatte ich nach Werkzeug Ausschau gehalten und habe so einen Betonklotz gesehen, wo ein Stahlstab drin steckt, wo so Absperrungen gemacht werden. Den habe ich geholt, dann habe ich die Scheibe mit so einem Pendelschlag eingeschlagen und hat fürchterlich geknallt und dann ist so ein Sog entstanden. Und das hat wahrscheinlich den Leuten das Leben gerettet.
Ja.
So schnell geht das.
Ja, also das steht mir alles vor Augen. Und Sie wissen ja, wie dankbar ich Ihnen bin. Sie haben beherzt gehandelt und ich säße heute nicht hier, wenn Sie das nicht gemacht hätten. Denn ich war bereits bewusstlos. Also im Flieger breitete sich Rauch aus. und es züngelten schon die Flammen und ich versuchte zu vermeiden, diesen schwarzen Rauch einzuatmen. Natürlich Blödsinn, das ging ja nicht. Und dann wurde ich bewusstlos und ich hatte eine meiner Töchter mit und ich musste einen Vortrag halten und habe gesagt, ach, fliegst du doch mit. Und dann ist mein Bewusstsein weg gewesen und es gibt ja Fotos, wie ich da auf der Wiese liege und also gerettet bin und der Hubschrauber ist ja dann völlig ausgebrannt, nicht? Also ja, wenn wir nicht rausgekommen wären, wären wir verbrannt.
Ja.
Und das ist eine wirklich glückliche Fügung gewesen, dass sie da waren und dass sie gehandelt haben und wie sie gehandelt haben.
Und zum Glück hatte ich gesehen, dass als erstes 4 Leute drin waren. Dann habe ich mich gewundert, dass nur 3 Leute auf dem Rasen wiederbelebt wurden.
Hätte meine Tochter drin liegen geblieben wahrscheinlich, ne?
Ja, und die hatten mit Löschschaum gelöscht und da war 50 cm Löschschaum, war in der Kabine drin. Und ich dachte, ich habe 4 gesehen, dann bin ich reingestiegen durch das eingeschlagene Loch und habe so im Schaum rumgefasst und habe dann einen Arm erwischt, habe sie auf den Arm genommen und habe noch zu denen draußen geschrieben, Mensch, ist der leicht. Ich dachte, das wäre ein Besatzungsmitglied. Ja. Und dabei war es ihre Tochter.
Ihre Tochter war damals 11 Jahre. Wie hat sie das verkraftet?
Merkwürdigerweise haben wir selten darüber gesprochen.
Und Sie? Also ich meine, ich würde mich weigern, wieder in den Hubschrauber zu steigen, aber als Regierungsmitglied ist das schlecht möglich, oder?
Ja, das war überhaupt nicht zu vermeiden. Ja. Wissen Sie, was ich mir gesagt habe? Nach einem schweren Autounfall fährst du ja auch wieder Auto. Ich habe mich gezwungen und es ging dann auch. Ja, ich bin ja fast täglich im Hubschrauber geflogen.
Richtig, herzlichen Dank, dass Sie uns diese Szene nochmal geschildert haben.
Wie geht's Ihnen denn? Was macht das Alter?
Ach, ich bin noch fit. Meine Frau und ich, wir sind beide 83 und wir fühlen uns wie 70. Wir haben einen großen Garten, bauen noch auf 200 Quadratmeter Gemüse an und Kartoffeln haben wir alles.
Wunderbar. Ja, also grüßen Sie Ihre Frau, alles Gute, alles Liebe und nochmal meine wirklich lebenslange Dankbarkeit.
Ich danke Ihnen auch.
Erich Dichand aus Schwedeneck bei Kiel, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Der HR1 Talk mit Gerhard Baum, gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter. FDP-Urgestein Gerhard Baum ist heute unser Gast. Er hat in seinen knapp 90 Lebensjahren schon so viel erlebt und bewegt. Ich möchte am liebsten 5 Stunden mit Ihnen reden. Aber wir wollen in HR1 natürlich auch die Musik genießen und Sie haben uns ja ein paar Wünsche mitgebracht. Was verbinden Sie zum Beispiel mit Adriano Celentano?
Ganz einfach gesagt, Italien. Ich war von früh an sehr gerne in Italien, Leben, das doch ganz anders verläuft als in strengen Deutschland. Diese Lockerheit und ich liebe die Italiener und die italienische Lebensart. Und dieses Lied hat mich dann immer begleitet. Und es ist der Sänger, meines Erachtens, ist eindrucksvoll. Er hat ja viele andere Chansons geschrieben. Also ich höre es immer noch gerne.
Dann hören wir das jetzt. Una festa sui prati und danach kommt dann der HR1 Fragebogen. Incomincia la gara, la battaglia del denaro. Non c'è più tempo né per ridere né per amare. Chi vuol vincere deve saper lottare. Er war Minister, er arbeitet als Rechtsanwalt, Reden halten ist also kein Problem für Gerhard Baum. Jetzt aber kommt unser HR1 Fragebogen. Nur kurze Antworten auf ein paar kurze Stichworte bitte. Mein schönstes Privileg als Elder Statesman ist?
Eine gewisse Deutungshoheit zu haben über die Vergangenheit und das auch mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit zu machen. Also die Wahrheit wirklich auf den Punkt zu bringen. Viele, die mir widersprechen könnten, sind nicht mehr da.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Oh, in der Zeit nach dem Kriege 2 amerikanische Zigaretten. Jetzt weiß ich nicht.
Zuletzt geklaut habe ich.
Ja, Äpfel. Irgendwo auf einer Wiese von einem fremden Äpfelbaum.
Von meinen Kindern gelernt habe ich.
Sorgfältiger bei allem politischen Engagement mit ihnen umzugehen, mich mehr ihnen zu widmen.
Am meisten auf die Palme bringt mich.
langes Drumherum-Gerede über einfache Sachverhalte.
Glück bedeutet für mich?
Glück mit anderen gemeinsam zu erleben.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Sie ist anstrengend. Sie erfordert Kraft. Und man ist nicht immer erfolgreich und darf dennoch nicht aufgeben.
Mein größter Flop war?
Ach, ich habe mal ein Mediengesetz vorgelegt. In der Zeit, als der Presse schlecht ging, habe ich vorgelegt im Auftrag der Bundesregierung. Und das ist an den Verlegern krachend gescheitert. Also wir haben keine innere Pressefreiheit. Ich habe auch einen Flop erlebt bei den Opfern von Rammstein, die in dieser Hölle des Flugzeugabsturzes ihre Verwandten, ihre Kinder verloren haben. Und ich habe eingeklagt, das sogenannte immaterielle Schmerzensgeld für traumatische Spätfolgen und bin vor dem Landgericht Koblenz krachend gescheitert. Das bedrückt mich heute immer noch.
Thomas Mann
ist einer, der mein Leben sehr stark geprägt hat, vor allen Dingen auch mit seinen Novellen, mit seinen Romanen, Zauberberg, Tod in Venedig und mit seinen Reden gegen die Nazis. Das hat er sehr wirkungsvoll gemacht und mit seiner Analyse, wer sind eigentlich die Deutschen? Deutschland und die Deutschen heißt seine berühmte Rede.
Und nach der Lektüre von Dr. Faustus haben Sie ihm einen Brief geschrieben als 16-Jähriger. Das ist schon ungewöhnlich, oder?
Ja, also ich war etwas älter und habe ihm einen Brief geschrieben, weil ich von der Lektüre sehr stark beeindruckt war. Thomas Mann versucht in diesem Künstlerroman anhand eines Künstlerschicksals nachzuzeichnen, was in den Deutschen steckt, das auch zu dieser Katastrophe geführt hat. Dieses nicht eindeutige Verhältnis zur Freiheit, die Irrationalität, die Musik, diese Verachtung der Welt, also sich Zurückgezogenheit auf das eigene und nicht die Offenheit. Also das spürt er, dem spürt er nach. Und ich habe ihm geschrieben, ich sei sehr beeindruckt gewesen und ich sei gar nicht sicher, ob die Demokratie jetzt gelingt.
Ach, also.
Und da hat er geschrieben, ich teile Ihre Meinung, aber machen Sie weiter.
Ich wäre als Jugendlicher nicht auf die Idee gekommen, einen Brief an einen Nobelpreisträger zu schreiben. Das sagt auch was über Sie aus, oder?
Ja, ich war immer schon sehr aktiv. Also ich habe den Mann eben so verehrt, habe ihn auch mal getroffen bei einer Lesung hier. Er hat mein Leben geprägt und das wollte ich ihm zum Ausdruck bringen. Ob er nun geantwortet hätte oder nicht, er hat ungemein freundlich geantwortet, ich will das gar nicht zitieren, aber das hat mich natürlich auch ermutigt.
Der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Gerhard Baum, vielen Dank.
Ja.
Die geistig-moralische Wende, so nannte es Helmut Kohl 1982, als er sich von der FDP zum Kanzler wählen ließ, die ja vorher mit der SPD regiert hatte. Damit war die sozialliberale Koalition beendet und der einzige FDP-Minister, der damals noch für Helmut Schmidt gestimmt hatte, war eben Gerhard Baum. Warum haben Sie sich damals gegen diesen Regierungswechsel gewehrt?
Na gut, er war angesichts eines Wahlkampfs 1980, wo wir gesagt haben, wir regieren mit Schmidt, war er nicht vertretbar. Nicht viele Wähler haben das als einen Verrat angesehen, obwohl die Gemeinsamkeiten mit der SPD geschwunden waren im ökonomischen Bereich, aber auch, und das wird jetzt wieder sehr aktuell, in Sachen NATO-Doppelbeschluss. Der Schmidt verlor zunehmend die Zustimmung in seiner eigenen Partei und das hat sich ja dann gezeigt, auf einem Parteitag nach dem Koalitionsbruch hat er für diese wirklich wegweisende Entscheidung nur noch, glaube ich, 14 Stimmen bekommen. NATO-Doppelbeschluss, das war die Ansage an die Sowjets, wir rüsten auf, wenn ihr jetzt die Mittelstreckenraketen nicht abrüstet, die auf uns gerichtet sind. Und mit dieser Aufrüstung und mit diesem NATO-Doppelbeschluss, das hat dann der weitere Verlauf ergeben, haben wir zum Zusammenbruch der Sowjetunion beigetragen. Eines Tages kam Gorbatschow und hat gesagt, wir rüsten jetzt ab. Und das führt mich immer wieder zu der Überlegung, warum hat die NATO in Deutschland bei vielen Leuten so einen schlechten Ruf gehabt? Ich meine, wir waren auch friedensbewegt. Damals gab es Demonstrationen gegen NATO-Doppelbeschluss mit 100.000 von Leuten.
Ja.
Die nannten sich friedensbewegt. Wir waren es auch. Für uns war das auch nicht einfach, eine Aufrüstung zu befürworten, um Abrüstung herbeizuführen. Also ich finde, wir müssen jetzt auch in der Krise unser Verhältnis zur NATO klären. Das müssen Sozialdemokraten tun, auch andere. Das ist keine feindselige Organisation. Sie hat niemals die Russen bedroht, geschweige denn andere.
Sie haben sich damals gegen Ihren politischen Ziehvater, FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher, gestellt. Ja. Hat er Ihnen das übel genommen damals?
Wir hatten eine Zeit lang ein gestörtes Gesprächsverhältnis. Wir hatten immer ein Gesprächsverhältnis. Wir hatten aber dann eine neu aufblühende Freundschaft bis zu seinem Tode.
Was war für Sie das Wichtige an dieser sozialliberalen Epoche?
Es war die Verbindung einer ökonomischen Vernunft, die FDP weitgehend vertritt. Eigentum ist notwendig. Und dann mit einer sozialen Einstellung. Eigentum verpflichtet auch. Das heißt, wir nannten uns damals eine Partei des sozialen Liberalismus. Das war für mich ganz wichtig. Es musste die Republik reformiert werden. Das haben wir ja in der sozialliberalen Koalition gemacht. Am Anfang in den 60er Jahren durfte die Frau kein eigenes Konto einrichten, muss man sich mal vorstellen. Wir haben die Rechte der Frau durchgesetzt. Wir haben die Hochschulen reformiert. Wir haben Bildung für alle in die Wege gebracht, dass auch die aus den ärmeren Schichten die Menschen Bildungschancen haben. Also das war eine Riesenreformleistung. Und am Anfang stand die Unzufriedenheit der 68er. Auch mit der mangelnden Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen.
Gerhard Baum über seine Zeit als Innenminister.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Gerhard Baum. Im Oktober feiert er seinen 90. Geburtstag. Sie wirken mindestens 25 Jahre jünger, würde ich mal sagen. Und das nach so einem Leben, wo Sie wenig Zeit hatten, auf dem Sofa zu sitzen. Was ist Ihr Geheimnis, Herr Baum? Wie halten Sie sich fit?
Ja, gut. Naja, gut. Also ich führe eine erfüllte Ehe. Das ist ganz wichtig, eine Partnerin zu haben, die einem hilft, alt zu werden. Ich bin neugierig und ich bin tätig in vielerlei Hinsicht. Ich bin zum Beispiel jetzt sehr tätig als Vorsitzender der Kulturverbände Nordrhein-Westfalen. Ich sorge dafür, dass sie in der Pandemie nicht zugrunde gehen, vor allen Dingen die einzelnen Künstler und Künstlerinnen. Jetzt haben wir ein Programm für die geflüchteten Künstler, die am Bahnhof ankommen, und wir wollen sie zu Künstlern vermitteln, nicht also zu Menschen, die sie verstehen als Künstler. Das hält mich frisch. Tätig sein, tätig werden, neugierig sein, aktiv sein und ein bisschen auch gesund leben.
Also Ihr Terminkalender ist auch mit 89 voll.
Ja, ja, manchmal sage ich, jetzt ist Schluss, aber dann nehme ich immer wieder was Neues ab. Und die Verhältnisse verändern sich auch rapide. Jetzt
Sie können es auch gar nicht lassen, Sie können gar nicht sagen, es ist mir jetzt egal, was draußen passiert, Krieg ist egal, ich gucke jetzt Fernsehen oder so. Ja. Nein, das geht nicht. Ja. Wir spielen ein Chanson für Sie, La Mer von Charles Trenet. Warum den?
Frankreich. Eben war es Italien, jetzt ist es Frankreich. Ich habe auch eine tiefe Affinität zu Frankreich. Und als junge Menschen sind wir von Köln mit dem Auto, einer hatte ein Auto, über Landstraße nach Paris gefahren, 50er Jahre. Das war für uns die Öffnung. Frankreich war die große Welt, die französische Kultur. Ich habe das eingesogen und ich fühle mich mit Frankreich sehr verbunden. Und Charles Trenet ist einer, der dieses Frankreich-Gefühl für mich ausdrückt. Könnte man noch x andere nennen, Edith Piaf. Also alles aus meiner Generation oder so ein bisschen später. Aber Frankreich wird durch dieses Lied in mir lebendig.
Dann spielen wir jetzt Charles Trenet für Gerhard Baum.
La mer. On va danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer.
Kommen wir noch einmal zurück zum aktuellen Buch von Gerhard Baum. Die Freiheit ist für uns in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Doch das trügt, meint er. Was empfinden Sie zum Beispiel, wenn bei einer Querdenken-Demo ausgerechnet Imagine von John Lennon gespielt wird oder gar Freiheit von Marius Müller-Westernhagen?
Naja, gut, das ist passt da nicht hin, nicht? Also die Freiheitsbeschwörung durch Leute, die im Grunde die Freiheit bekämpfen, ist geradezu widerlich. Nicht, da gab es ja auch mal eine Frau, die gesagt hat, ich fühle mich so wie die Geschwister Scholl. Ich nur sagen, pfui. Die haben ihr Leben geopfert, indem sie Flugblätter verteilt haben gegen die Nazis. Wurden in kurzer Zeit in München geköpft. Also diese Perversion des Freiheitsbegriffes. Man darf nicht alles in der Freiheit. Nicht? Man muss eben in der Freiheit auch Beschränkungen hinnehmen und auch in der Beschränkung in der Pandemie, um andere zu schützen. Ältere, Risikogruppen. Und das ist ja dann auch geschehen und die Menschen sind in großen Zahl sehr diszipliniert.
Auch Querdenker und Corona-Leugner sind ja freie Bürger in einem freien Land.
Können sie alles machen, sie können gegen das, das ist ja für manche Leute ganz erstaunlich, wenn man das sagt, sie können demonstrieren gegen das Grundgesetz, sie können rausgehen auf die Straße sagen, ich möchte, dass das Grundgesetz abgeschafft wird, was natürlich nie geschieht. Aber sie können also eine freiheitsfeindliche Meinung vertreten. Wenn sie natürlich in einer Partei sind, die das zum Ziel hat, dann ist am Ende ein Parteienverbot möglich. Sie müssen bestimmte Dinge beachten, also Holocaustleugnung zum Beispiel. Ja? Aber prinzipiell ist die Meinung im Lande frei. Und das bedeutet, wir müssen uns mit diesen Meinungen auseinandersetzen.
Was kann denn unsere Gesellschaft tun, dass besorgte Bürger, und es gibt viel Grund zur Sorge, dass besorgte Bürger eben nicht in die Hände von Neonazis getrieben werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Das bedeutet, dass man den Bürgern, denen vieles nicht mehr erklärbar ist oder die sehr unsicher sind, Globalisierung, Digitalisierung, Flüchtlingsbewegung, Ukraine-Krieg, Pandemie, das stürmt alles auf sie ein. Also einmal muss Politik gut erklärt werden. Und selbst dann wird es nicht reichen, wenn Politiker nicht Vertrauen ausstrahlen. Das ist ganz wichtig, dass man sagt, der hat mir das jetzt gesagt, dem vertraue ich. Dem vertraue ich das Schicksal meines Landes an. Das heißt, wir müssen mit den Bürgern behutsam umgehen, mit den Bürgern, die Fragen haben, die unsicher sind, die Ängste haben. Viele Ängste sind unbegründet, aber einige sind wirklich begründet. Mhm. Und von Politikern erwarte ich, dass sie die Wahrheit sagen, zum Beispiel, was Ukraine noch bedeuten kann für uns, nämlich Wohlstandseinschränkungen. Wir werden nicht mehr so leben wie früher. Also wir sind in einem weltweiten Prozess, der unsere, vom Klimawandel mal ganz abgesehen, der unser Leben verändern wird. Ich erwarte, dass Politiker das auch sagen. Und ich erwarte, dass Politiker auch mal sagen, ich weiß nicht. Ich habe keine Lösung. Ich suche sie.
Gerhard Baum war einer der wichtigsten deutschen Politiker in der sozialliberalen Koalition bis 1982. 40 Jahre später ist die FDP nun auf Bundesebene wieder in Regierungsverantwortung. Juckt es Sie morgens manchmal so ein bisschen im dicken Zeh? Hätten Sie nochmal Lust auf Ampelkoalition, Regierungsamt, wenn Sie ein paar Jährchen jünger wären?
Ja, nein, eigentlich nicht. Das müssten schon viele Jahre jünger sein. Nein, ich mische mich ein. Ich bin in Interviews präsent, so wie jetzt hier. Ich habe eine positive Einstellung zur jetzigen Koalition. Wenn Sie so wollen, ist damit die Hoffnung verbunden, ein bisschen Sozialliberalismus wieder zu erleben, auch durch die Koalitionspartner. Jeder muss ja auf den anderen Rücksicht nehmen. Es sind unterschiedliche Kräfte in dieser Koalition zusammengebunden. Die FDP bringt etwas ein, was absolut unverzichtbar ist bei dieser Kombination, ökonomische Kompetenz. So anmaßend könnte man sagen, ökonomische Vernunft, aber auch da muss sie sich bewegen, finde ich, denn die Ökonomie ist immer gebunden an Gemeinsinn und soziale Verantwortung. Also ich finde, diese Koalition steht vor einer Riesenbewährungsprobe. Und wenn sie untereinander das Vertrauen behalten, auch ganz ungewöhnliche Schritte jetzt zu gehen, dann sind sie richtig. Allerdings wird es viel, viel Kraft kosten, diese Transformation der Gesellschaft in eine Klimaneutralität zu bringen, mit den Folgen der Ukraine-Krise fertig zu werden, machen wir uns nichts vor. Das kostet, der Aufbau der Ukraine kostet sehr viel Geld, ganz abgesehen von den Menschen, die wir versorgen müssen.
Also Sie bleiben ein unabhängiger Kopf. Welche Schulnote würden Sie der jetzigen Ampelkoalition geben?
Ich würde sagen 3+.
3+.
Mit Tendenz nach oben.
In welchem Fach muss sie nachsitzen, die jetzige Koalition?
In welchem Fach?
Oder was erwarten Sie? Was muss besser werden?
Also sie muss sich jetzt in der Ukraine, im Ukraine-Krieg, darf nicht der Eindruck entstehen, dass sie sich immer zu weiteren Schritten erst drängen lässt. Ich meine, Scholz hat eine tolle Rede gehalten, da an einem Sonntag im Bundestag. Danach muss auch gehandelt werden. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, wir kämen da in Kürze raus. Wir müssen wahrscheinlich noch mehr Opfer bringen angesichts dieser drohenden Gefahr. Eine Atommacht, hochgerüstet, überzieht ein friedliches, demokratisches Nachbarland mit Krieg und führt damit auch Krieg gegen uns. Das müssen wir uns vor Augen halten. Und das muss noch deutlicher rauskommen.
Herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Talk. Gerhard Baum, im Oktober steht der 90. Geburtstag an. Für Geschenke ist es also noch zu früh. Was wünschen Sie sich selbst?
Viele gute Begegnungen mit vielen Freunden. Und das ist überhaupt ein Lebenselixier für mich, Freundschaften wieder zu beleben oder neue Freundschaften zu knüpfen. Mit Menschen zusammen zu sein, mit denen man wirklich über alles reden kann.
Und fleißig bleibt er auch im Alter. Sie arbeiten schon am nächsten Buch. Es geht dann um das Thema Menschenrechte, ein Thema, das Ihnen ja schon lange wichtig ist. Spätestens dann, wenn wir wieder von Ihnen hören, wenn Sie dieses Buch vorlegen. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Eine Kleinigkeit. Also es gibt einen Satz aus einem der wunderbaren Gedichte von Hofmannsthal, der mir ab und zu durch den Kopf geht. Längst vergängener Müdigkeiten kann ich nicht abstreifen von meiner Seele.
Wunderbar. Mit dieser Erkenntnis gehen wir diesen Sonntag. Herzlichen Dank nochmal. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, Sie finden es auch auf hr1.de als Podcast und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss.
HR1, genau meins.